Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kistas.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Wie immer jetzt kann man schon sagen, oder fast immer Montagmorgen, 9 Uhr. Carina ist hochmotiviert in die Woche gestartet. Ja, und jetzt sitzen wir hier und nehmen mal wieder eine neue Folge Boden und Ständig auf. Und diesmal mit einer kleinen Neuheit bzw. Neuerung. Wir werden gleich nochmal einen kleinen Gastbeitrag haben, den wir euch einspielen. Aber dazu später mehr. Erstmal vielleicht nochmal, Carina, erstmal lasse ich dich jetzt zu Wort kommen, damit du auch mal noch die Leute begrüßen kannst. Ich bin schon direkt hier voll durchgestartet, auch so motiviert. Da hat schon abgefärbt von dir.
Ich wollte gerade sagen, hat abgefärbt, ja. Hallo zusammen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Johannes, du hast es ja schon schön angeteasert, dass es noch was Neues gibt, diese Folge. Ja, ich bin tatsächlich motiviert in die Woche gestartet, bin zwar etwas müde zugegebenermaßen, weil wir nicht so ein erholsames Wochenende hatten, aber ja, das ist halt manchmal so, ne? Das hält uns ja nicht davon ab, jetzt trotzdem hier motiviert durchzustarten.
Ja, definitiv. Ja, Carina, wo wir jetzt gerade dabei sind, wie sieht denn der Stand der Dinge aus bei dir mit Feedback zur letzten Folge?
Stand der Dinge, Augenringe. Ja, Feedback habe ich tatsächlich gar nicht so viel bekommen zu der Folge, aber ich werte das einfach mal, dass das eine gute Folge war, dass alles, also Marie hat das ja auch alles super erklärt und das Feedback, was reinkam, war auf jeden Fall, dass es gut und wichtig ist, über das Thema aufzuklären. Also mir hatten auch ein paar Saatguthersteller quasi geschrieben, die das richtig gut fanden, dass wir über das Thema mal so intensiv gesprochen haben. Und ja, und ansonsten so ein paar Erfahrungsberichte habe ich auch bekommen aus Bayern und Baden-Württemberg, glaube ich, war auch dabei. Ja, über das, was wir quasi gesprochen haben, ne, dass es da unten ja schon schlimmer ist und ja, dass es aber auch positiv war, dass sie gehört haben, dass die Politik sich dem Thema eben auch annimmt. Und ja, eine Frage, die habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nicht geklärt. Dabei war sie so wichtig. Und zwar, ich werde Marie mal nochmal fragen, wenn sie das nächste Mal hier ist, kam noch die Frage auf, welches Bier denn, welches bayerische Bier Marie denn am liebsten trinkt.
Ja, stimmt. Ja.
Tut mir leid, das habe ich noch nicht geklärt. Das ist im Trubel der Woche untergegangen, aber das hole ich dann noch nach.
Ja, ist doch schon mal gut und nett, dass du Feedback gekriegt hast und dann im besten Fall noch positives Feedback. Das ist ja auch, wie du schon sagst, mit der Politik. Ich habe da zufällig jetzt noch gesehen irgendwo im Internet, dass jetzt auch wieder Notfallzulassungen für verschiedene Mittel ja freigegeben wurden. Ja. Einmal für Rüben, aber auch für Kartoffeln. Und das ist natürlich dann besonders wichtig für die Regionen, die betroffen sind. Vielleicht dazu noch, wir hatten ja bei Spotify hatten wir eine Umfrage gemacht, ob schon bereits SBR und Stolbu in den Regionen Thema ist. Und da war es tatsächlich noch Gott sei Dank so, dass in den meisten Regionen SBR noch kein Thema ist. Also die von den Leuten, die abgestimmt haben. Mhm. Gott sei Dank, aber einige befürchten, dass es bald soweit ist. Wenn man so dem Ganzen ja Glauben schenken kann oder darf oder sollte, wie Marie das gesagt hat, dann ist es ja auch ein Thema, was sehr schnell sich ausbreiten kann. Dementsprechend ja, sind wir froh. Können wir froh sein, dass wir noch nicht so viele Regionen haben, die davon betroffen sind. Und an der Stelle, wir hatten auch die Umfrage in unserem WhatsApp-Kanal. Also Lemken hat jetzt einen eigenen WhatsApp-Channel, heißt das ja. Quasi so ein, was ist jetzt da, das ist ja relativ neu, dieses Feature, wo man Sachen abonnieren kann. Ja, da, wenn ihr da beim nächsten Mal mit solchen Umfragen dann auch mal vielleicht mal daran teilhaben wollt oder die anderen Neuigkeiten, die wir dann so haben, darüber empfangen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Wir verlinken euch den Link in den Shownotes. Das ist nämlich ein kleines Problem oder eine kleine Herausforderung, die wir noch haben, oder mein Kollege Patrick hat die, weil das ist so, dass man normalerweise sollte man ja meinen, wenn man einen Kanal anlegt, dass der auch über die Suche gefunden wird. Aber okay. Bei WhatsApp ist es so, dass man erst eine bestimmte Größe haben muss, beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, eine Art Seriosität nachgewiesen haben, den Kanal, bis der in der Suche auch gefunden wird, weil das sonst scheint auch, ja, weil dieses Feedback haben wir nämlich jetzt schon öfters gekriegt, den Kanal haben wir schon ein paar Wochen, viele Leute finden den nicht und deswegen an der Stelle nochmal den Hinweis, wir packen euch den Link in die Shownotes und dann findet ihr den auch. Ja, so viel dazu. Ich habe auch kein weiteres Feedback mehr gekriegt zum Thema SBR Stolbur, Gott sei Dank. Das Thema anscheinend doch noch nicht so bei uns in der Region verbreitet ist oder bei den Zuhörern, kann man ja nur froh sein. Ja, ansonsten ist so auch nicht mehr viel passiert die letzten 2 Wochen, Carina, oder?
War ja, ist gar nichts passiert. Also ich weiß nicht, wo du warst, aber bei mir ist genug passiert. Aber es war ja auch Ostern, ist mir gerade ja noch eingefallen, weil ich bin mich gerade auch so gedanklich die Woche nochmal durchgegangen und war ja auch Ostern. Hattest du schöne Ostern, Johannes?
Ja, doch, definitiv. Also ich hatte sehr schöne, entspannte Ostertage mit der Familie und dann ist das ja auch immer schön mit den Kindern Ostereier sammeln und Ostereier anmalen und färben und dann nochmal Ostereier verstecken und bei meinen Schwiegereltern Ostereier suchen, Osterfrühstück, bei meinen Eltern Ostereier suchen, Osterfrühstück und also sehr viel Familienzeit, aber auch sehr schön, muss ich sagen.
Sehr viel,
also wir hatten jetzt zumindest hier auch sehr gutes Wetter, muss man sagen.
Echt? Zu Ostern auch schon?
Ja, doch, wir hatten wir waren Samstag, haben wir noch so ein kleines Osterfeuer bei uns hier gemacht im Garten mit den auch mit der Familie und da haben wir auch, da war ja richtig schön. War denn Sonntag oder war denn hier Sonntag schon? Nee, aber auch Montag, da saßen wir auch draußen und haben dann die Eier gesucht und so, das war eigentlich auch schönes Wetter, ja. Dann wurde es erst schlechter, sag ich mal, am Dienstag, ja.
Bei uns war es umgekehrt, also da ging es ab Montag. Also Montag waren wir auch noch eine Runde spazieren und da war dann auch so zwischendurch die Sonne raus und davor hatten wir ja hier echt, lass mich überlegen, aber waren bestimmt fast 2 Wochen, wo nicht so gut das Wetter war, aber was auch gut so war, wir hatten in Summe in 10 Tagen schön verteilt eigentlich auch knapp 45 Millimeter Niederschlag, der auch sehr, sehr dringend notwendig war,
ja.
Also das war schon gut und jetzt haben wir auch seit Samstag wieder Bombenwetter hier, also so richtig Bombenwetter. Da meinst du wirklich, es ist Sommer. Ich sitze auch hier im T-Shirt. Das ist ja mal das Witzige, so kein Übergang mehr. Ne? Vorgestern quasi noch mit der Winterjacke raus und jetzt gestern haben wir schon geschwitzt im Feld.
Ja, aber ja, wobei man ja sagen, also wir hatten auch gestern T-Shirt-Wetter, aber wenn du morgens dann früh aus dem Haus gehst, dann hast du halt noch 5 Grad. Ne? Dann ist mit T-Shirt immer noch ein bisschen frisch.
Ja.
Aber die Sonne hat schon Kraft.
Wollte ich gerade sagen, die Sonne hat Kraft. Also wenn du dann irgendwie die ganze Zeit, also ich meine, das ist halt immer das, wenn man so gestern waren wir wirklich den ganzen Tag nur draußen, weil wir auch für die Hühnermobile noch Zäune gestellt haben. Damit haben wir mal angefangen morgens und dann die ganze Zeit halt in der Sonne auf der Wiese gewesen. Ich hatte zwar auch dann noch eine Weste drüber, über dem T-Shirt, ne, weil so ging auch so ein bisschen kaltes Lüftchen, sage ich mal. Aber wenn man wirklich nur draußen ist, dann geht's. Ich finde es immer so schwierig, jetzt die Übergangsphase dann in der Halle zum Beispiel, ist es ja noch eisekalt und je nachdem, was du dann machst, ne, wenn du zum Beispiel jetzt Kartoffeln sortierst oder keine Ahnung, dann gehst du zwischendurch raus, rein und dann draußen kriegst du jedes Mal einen Schlag und drin frierst du dann wieder.
Ja, das ist auch die gefährliche Phase, wo man schnell krank wird. Dann bist du am Schwitzen, dann läufst du ein T-Shirt rum, dann gehst du in der Halle, so kalt, wie du sagst, und dann rucki-zucki hast du dir wieder was eingefangen. Mhm. Ja, so ist das, Carina. Deswegen, bevor wir uns jetzt weiter mit Krankheiten beschäftigen, lass uns doch mal lieber mal hören, was, also jetzt ja, wir haben ja gesagt, noch gar nicht angekündigt, was wir jetzt genau machen. Wir haben ja jetzt noch einen kleinen Einspieler von unseren Podcast-Kollegen vom Agrarmarkt-Podcast. Die beiden waren so nett und haben uns einen kurzen Jahresausblick gegeben, den wir euch jetzt natürlich nicht vorenthalten wollen. Das Feedback damals zu der Folge mit dem Agrarmarkt-Podcast war sehr gut und da haben wir gedacht, komm, wir machen noch mal was mit denen und die haben uns, wie gesagt, jetzt mal so einen kurzen, fast 10-minütigen Überblick gegeben, wie das Jahr sich entwickeln könnte und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
Herzlich willkommen zu dieser Kurzepisode des Agrarmarkt-Podcasts. Mein Name ist Fabian Wirzog, ich bin Energy Trader in Amsterdam.
Und ich bin Philipp Schilling, Landwirt und war 10 Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
Und wir wollen heute mal kurz 10 Minuten diskutieren, wohin bewegen sich denn eigentlich die Getreidemärkte im Verlauf des Jahres 2025 noch so?
Und es gibt natürlich nichts Schwierigeres und gleichzeitig nichts Sichereres, mit dem man dann komplett schräg liegt. Und deshalb machen wir bei uns im Podcast ja alle paar Wochen oder jeden Monat einmal ein Bulle gegen Bär, wo wir diskutieren, wo geht's denn eigentlich hin, wenn man den Markt bullisch sieht und wo geht's eigentlich hin, wenn man den Markt bärisch sieht. Und genau das haben wir uns jetzt auch für euch überlegt.
Und jetzt werden die Ersten schon fragen, hey, was labert der Typ da? Bullish, bearish, sind wir jetzt im Tierpark? Bullish bedeutet, es geht darum, dass der Preis steigt. Also was spricht für steigende Getreidepreise? Bearish, der Bär, der mit seiner Pranke den Preis nach unten haut. Was spricht dafür, dass die Preise fallen?
Und wenn wir uns jetzt die Märkte anschauen, dann sind wir ja durch ein relativ volatiles Jahr gegangen. Es war zu Anfang des Erntejahres eher bearish, dann war es zwischendurch mal wieder bullish. Jetzt sind wir zuletzt wieder, gerade wenn wir uns den Weizen angucken, extrem stark runtergegangen. Und jetzt ja so ein bisschen die Aussicht, fangen wir uns jetzt eigentlich hier bei diesen 210, 220 Euro oder müssen wir nochmal richtig abstürzen, beziehungsweise kommen jetzt die ganz großen Ernten auf uns zu? Und ich bin meistens der Bulle in unseren Diskussionen und so handhabe ich es jetzt. Und so handhabe ich es jetzt auch mal. Und so handhabe ich es jetzt auch. Und eine Sache, die man, glaube ich, für sich schon feststellen kann, wenn man jetzt den Marktverlauf auch über die letzten Jahre sieht, immer wenn wir so Richtung ganz kurz an der Matief-Frontmonat mal runtergerauscht sind auf 180 Euro, dann war das nur eine ganz, ganz kurze Periode. Und das, was früher 160 Euro war, wo so ein bisschen die Untergrenze war, ist aus meiner Sicht jetzt mittlerweile diese 200. Klar können wir da nochmal kurzzeitig runterdippen, aber wenn man sich auch weltweit ansieht, wo haben sich Produktionskosten hin bewegt über die letzten Jahre, dann sehen wir, überall ging es hoch. Wir haben überall in der Welt Inflation gesehen und deshalb bin ich mir relativ sicher, dass es schwierig sein wird, für die Märkte erheblich darunter zu gehen. Müssen wir deshalb direkt hochgehen? Aktuell noch schwer zu sehen, aber wir sind insgesamt auf engen Bilanzen hier, wenn man sich die Getreidemärkte anschaut.
So, ich als Bär, also jemand, der für fallende Preise spricht, erwidert natürlich da, das mag ja sein, dass die alte Ernte global gesehen knapper war. Das war beim Weizen der Fall, das war nicht unbedingt beim Mais der Fall. Es war ein bisschen knapper als wiederum im Jahr davor, aber also insgesamt, wir haben es ja am Preis gesehen, die Preise sind runtergegangen, obwohl jeder immer wiederholt hat, ja, die Ernte in Deutschland war nicht gut, die Ernte in Europa ist schlecht, in USA, ja, da war sie eigentlich ganz okay. Aber so insgesamt, die Preise sind nach unten gegangen. Die Hedgefonds, also die Großinvestoren, haben Weizen auf Rekordniveau verkauft, haben das gesehen, dass die Preise fallen werden und dementsprechend haben sie frühzeitig verkauft. Und jetzt natürlich die Frage, das war in der Vergangenheit ein Rückblick, was passiert denn jetzt in den nächsten Monaten und was da Händler immer machen, ist, dass sie sich Bilanzen anschauen. Also sie schauen sich an, was ist die erwartete Produktion, was ist die erwartete Nachfrage und was ist dann der Saldo darunter. Also haben wir mehr Getreide oder haben wir weniger Getreide, als gebraucht wird. Und da sind jetzt so langsam, kommen da die ersten Bilanzen für die nächste Ernte raus, für 2025, 26 für das Getreidejahr. Und da sehen wir, leider Gottes für die Bullen, schönerweise für die Bären, nämlich, dass global die Ernten größer werden sollen, dass die Nachfrage nicht im gleichen Maße wächst und dementsprechend ein Überschuss an Getreide in der kommenden Ernte und für das kommende Erntejahr zu erwarten ist.
Und das ist natürlich zu diesem Zeitpunkt des Jahres auch ganz normal. Man arbeitet mit Trenderträgen, sofern man denn nicht irgendwelche Anhaltspunkte hätte, dass das nicht der Fall sein sollte. Ja, die Aussaatflächen sind da. Wir sehen jetzt gerade in den USA findet die Aussaat von Mais statt. Das funktioniert auch größtenteils. Wir sehen gerade in Brasilien, dort wächst gerade schon die Maisernte heran und die Sojaernte. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt zuletzt wieder Niederschläge gesehen. Argentinien dagegen nicht so gut. Also insgesamt ein gemischtes Bild, kein schlechtes Bild. Du sagst es, die Bilanzen sind jetzt etwas üppiger als diese etwas knappere Bilanz im Erntejahr 2024/25. Also gucken wir eher ein bisschen bärisch aufs neue Jahr. Aber was wir auch immer sagen ist, es geht um die Erwartungen. Und wenn sich die Erwartungen ändern, dann ändern sich auch Preise. Und da ist jetzt das bullische Argument eigentlich, was wir immer über so eine Periode jetzt. Wir sind jetzt Ende April. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass wir auf niedrigerem Niveau sind. Wenn man sich ans letzte Jahr erinnert, wann war die große Preisbewegung? Naja, das ging jetzt Ende April los in den Mai hinein. Da ging es um Frost in Russland. Das gab ja auch tatsächlich eine relativ schlechte Ernte dann letztendlich in Russland für Weizen, zumindest gegenüber den Erwartungen von zuvor. Und jetzt beginnt eigentlich die heiße Phase, jetzt im Mai, im Juni, wenn wir jetzt Trockenheit sehen auf der Nordhalbkugel, das kann dann die Weizenpreise erheblich beeinflussen. Das heißt, wenn wir sagen, 200 ist vielleicht die Untergrenze, dann fallen wir nicht mehr so weit, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen bärisch ist. Und dann kann natürlich, wenn was passiert, es auch schnell wieder hochgehen.
Ja, als Bär sage ich da nur, das kennen wir ja jetzt eigentlich schon. Das haben wir die letzten Wochen die ganze Zeit gehört. Es ist in der Ukraine trocken, es ist in Russland trocken, es ist in Deutschland trocken. Und vor allem ist es auch in den amerikanischen Weizenanbaugebieten sehr trocken. Hat das die Preise nach oben getrieben? Nicht wirklich. Es ist eigentlich relativ wenig passiert für das, dass eigentlich in allen wichtigen Weizenanbaugebieten aktuell Trockenheit vorherrschen. Jetzt haben wir sogar heute die ersten Reports reingekommen, dass üppiger Regen vorhergesagt wird für Nordamerika. Und wir sehen sofort, dass die amerikanischen Getreidepreise wieder anfangen zu fallen. Da ist so ein bisschen jetzt für mich als Bär die Frage, du hast gerade angesprochen, Erwartungen spielen am Ende die größte Rolle. Es geht nicht darum, was die Fakten sind, sondern was die Erwartung ist vom Markt. Und die Frage, die sich mir stellt, inwiefern ist denn eigentlich dieses bärische oder dieses bärische Szenario wirklich schon eingepreist, wenn wir aktuell trotzdem weiterfallen?
Schauen wir jetzt erstmal auf unsere größte Kultur, das ist ja der Weizen, dann sehen wir, die Funds, also das spekulative Kapital, ist massiv, rekordshort auf den Weizen in der EU an der Mativ. Also ja, davon ist sehr viel eingepreist und gleichzeitig sehen wir natürlich diese Makroeffekte, die wir ja auch immer wieder diskutieren und da ist natürlich Trump mit seinem Handelskrieg gegen die gesamte Welt, mit seinem disruptiven Verhalten, was die Krisenregion dieser Welt angeht, natürlich auch ein bärischer Faktor. Warum? Weil Risiko eingepreist wird und Risiko ist erstmal negativ für die Märkte. Da wird weniger gekauft, da werden auch Agrarmärkte mit abverkauft. Das heißt, insgesamt sind wir in einem bärischen Umfeld. Allerdings, speziell wenn man es auf dem Weizen sieht, auf bereits relativ niedrigem Niveau, heißt für mich, viel ist eingepreist, ist alles eingepreist. Nicht unbedingt, das kann auch noch weitergehen. Aber, und du hattest ja wettertechnisch schon etwas dazu gesagt, jetzt kommt natürlich die heiße Phase. Es ist dieser Mai, es ist dieser Juni, da müssen wir drauf gucken. Und das spielt genauso auch für Raps eine Rolle. Wir kommen beim Raps aus einer sehr engen Bilanz in diesem Jahr, sind aber auch mit dieser engen Bilanz nie Richtung 600 wirklich gegangen. Wir waren zwar in den hohen 500ern, aber nicht in den 600ern. Das heißt auch schon was für die neue Saison, die jetzt etwas entspannter wieder aussieht. Also auch da wachsen Bäume sicherlich nicht in den Himmel, glaube, was beide Kulturen angeht, aber Volatilität liegt eher noch weiter vor uns und wird ein Begleiter sein, aber auch politische Märkte haben kurze Beine. Das heißt, da sollte man sicherlich aufpassen, dass man dann auch schnell handelt, wenn mal was passiert und die Preise nach oben gehen. Wenn fundamental jetzt was passiert, das kann dann sicherlich eine Chance sein, um auch noch für die neue Vegetationsperiode und die neue Ernte dann gute Preise mitzunehmen.
Ja, das war der kurze Einspieler zum Agrarmarkt-Podcast. Muss ich sagen, das ist ein sehr komisches Gefühl. jetzt so lange, man muss sich das jetzt so vorstellen, wir sitzen beide am Computer mit dem Video an und haben dann einfach diese 9 Minuten intensiv zugehört, aber man ist halt ja gar nicht gewöhnt, wenn man jetzt den Podcast aufnimmt und dass man selber nicht sprechen muss so lange.
Ja, vor allen Dingen, dass man nicht dazwischen funkt, beziehungsweise nochmal, ne, vielleicht eine Frage stellt oder so, kann man ja halt jetzt einfach nicht. Man muss einfach mal zuhören.
Ja, genau. Aber ja, wie ist dein Eindruck, Carina? Kannst du da mitgehen bei den Markteinschätzungen oder wie ist dein Empfinden so? Gerade was jetzt vielleicht mal auf Deutschland gesprochen, der Weizen natürlich, haben sie ja gesagt, war letztes Jahr in Deutschland nicht so gut. Wie sind so deine Einschätzungen jetzt gerade mit dem Regen vielleicht im Rücken, den ihr hattet?
Ja, genau. Also natürlich beobachtet man den Markt da mit und gerade ja auch bei uns zum Thema Raps, ne? Also ich sag ganz ehrlich, wie die beiden eigentlich schon gesagt haben, dass ich eigentlich hoffe, dass da noch ein bisschen Bewegung ins Spiel kommt, weil die heiße Phase ja eigentlich jetzt erst kommt, Mai, Juni, ne? Also ich meine, natürlich gucke ich auf den Acker und sehe, das, was da bisher steht, das ist schon mal nicht schlecht und auch der Regen jetzt hat gut getan, aber die Kornfüllphase, die steht eben auch noch aus, ne? Also es muss ja alles nichts heißen. Und ich habe das ja damals in der Podcast-Folge auch schon gesagt. Ich tue mich unglaublich schwer damit, selber so. Also man hat ja dieses Kirchturmdenken einfach, ne? Oder beziehungsweise so zumindestens um Deutschland rum so, ne? Da, ja. Klar hast du das jetzt wieder mitbekommen, dass es überall oder gerade auch im Osten, spiegelt sich bei mir ja auch durch Instagram allein immer wieder, dass es wahnsinnig trocken ist und so. Aber das heißt ja nicht, dass das automatisch für den Weltmarkt eben auch so gilt. Aber da wo wir uns da gerade befinden, preislich, da ist meiner Meinung nach einfach schon noch ein bisschen Luft nach oben und natürlich hofft man auch, dass da noch ein bisschen Bewegung reinkommt. Aber auf der anderen Seite kommt jetzt, wie gesagt, die heiße Phase einmal, ne, dass das, was auf dem Feld eben noch passieren kann, Kornfüllphase, und aber auch von aus der Vergangenheit her aus von Wetterereignissen, ne, wie die beiden zum Beispiel auch gesagt haben, letztes Jahr dann der Frost in Russland oder dann eben, wenn jetzt hier wirklich dann das Wasser in der Kornfüllphase und Co. ausbleibt und dann nachher doch wieder alles am Halm vertrocknet. Das finde ich immer so schwer, das einzuschätzen. Also, verstehst du, was ich meine? So, ja. Und vor allen Dingen dann auch noch weltweit.
Ja, das war nämlich auch ein Punkt, den ich wieder so spannend fand. Den fand ich schon damals in der Folge spannend, wie diese Preise dann entstehen. Ne? Dass dann wirklich da Leute sind, die sich das ausrechnen, wie viel braucht der Markt, wie viel Weizen ist nötig, um den Markt zu sättigen und wie viel Weizen wird dann geschätzt geerntet und das gegenzurechnen und daraus dann die Preise zu machen oder wo sind Preistendenzen. Das finde ich einfach immer unglaublich spannend, diese Berichte dann da davon zu hören, wie die jetzt so ausfallen in den unterschiedlichen Ländern, weil es ist halt, wie du ja schon sagst, nicht nur Deutschland. Man hat ja in Deutschland, würde ich sagen, einen guten Überblick, wo es jetzt gerade kneift, in welchen Regionen mit Wasser, wo genug Wasser ist und so. Und man kriegt ja auch immer so ein bisschen mit aus dem Markt. Mhm. Aber das Ganze dann irgendwie diese globale Betrachtung davon, weil wie du schon sagst, ob da jetzt dann in Russland nochmal der Frost kommt oder in Brasilien doch keine gute Maisernte ist, und das wirkt sich ja alles auf den Preis aus, und das da irgendwie alles zu kalkulieren, zu berechnen, sodass man da wirklich nachher auch vernünftig mit rechnen kann als Händler oder als Vermarkter oder wie auch immer, in welcher Rolle man da jetzt gerade ist. Mhm. Das finde ich, also habe ich ja jetzt auch gerade wieder in diesem kurzen Statement gedacht, boah, das ist...
Ja, vor allen Dingen halt auch diese Hochrechnungen, die da jetzt gerade, ne, darüber haben wir auch in der Podcast-Folge mit den beiden gesprochen, diese Hochrechnungen, die da jetzt gemacht werden, dass da eben Leute wirklich rausgehen, sich die Bestände angucken und quasi hochrechnen. Und ich gucke jetzt hier gerade aus dem Fenster auf ein Gerstenfeld von uns, und wenn ich die jetzt da so stehen sehe, würde ich auch sagen, boah, das gibt einen Bombenertrag, ne? So, die steht richtig gut da. Aber wie gesagt, es kann ja nach hinten raus noch so viel passieren, dass es am Ende dann doch nicht der Bombenertrag wird. Und das finde ich halt auch immer so schwierig, das einzuschätzen. Also, ne, ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen in die Glaskugel schauen, für mein Empfinden. Und dann kommen ja auch noch so Makroeffekte, wie auch angesprochen, mit zum Beispiel jetzt, die beiden haben es angesprochen, mit Trump oder generell mit politischen Ereignissen dazu. Ne? Ich meine, klar, das ist natürlich dann wieder eine besondere Situation, wenn dann irgendwie politisch ein großes Ereignis oder so passiert, dass dann da Bewegung reinkommt. Aber es ist für mich immer wirklich irgendwie schwer greifbar. Und wir haben uns gestern auch über Gerstenpreise und Co. unterhalten. Und generell halt das Thema Futtergerste auch, ne? Wo du siehst bei uns hier und Holland und Co. überall, die Tierbestände gehen ja eher oder sind ja eher rückläufig, wo man sich dann auch fragt, so eine Futtergerste, hat die überhaupt noch eine Chance, irgendwann nochmal einen höheren Preis zu erreichen, weil der Bedarf ja auch eigentlich weniger wird, ne? Und das sind dann eben so Dinge, die immer schwierig einzuschätzen sind, für mein Empfinden.
Ja, wobei, da stelle ich mir dann auch immer so vor, diese Einschätzungen, das kann ja nicht nur darauf beruhen, diese Ernteerwartung, vielleicht ist das auch nochmal für die nächste Folge mit dem Agrarmarkt-Podcast ein Thema, diese Ertragsschätzung, diese Ernteschätzung, die beruhen ja oder dürfen meiner Meinung nach nicht darauf beruhen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass jetzt einer sich da den Bestand anguckt und sagt, ja, das wird ein 10-Tonnen Weizen oder wie auch immer, je nach Region, sondern die werden ja dann auch so Kalkulationsmodelle haben, nehme ich mal an, die irgendwie sagen, die Chance der Wetterkapriolen ist bei so und so viel, weißt du, verstehst du, was ich meine, dass du verschiedene Einflüsse dann noch mit einrechnest. Das ist ja auch so, diese ganze Datengrundlage, die da ja zugrunde liegt, das beruht ja dann auf irgendwelchen wahrscheinlich historischen Wetterdaten, dann weiß ich nicht, worauf das noch alles beruht, oder also das sind ja so Sachen, die fließen da ja alle mit ein, und da irgendwie so vernünftige, trotzdem noch vernünftige Aussagen zu treffen und die dann ja auch im besten Fall ansatzweise eintreffen, das finde ich irgendwie sehr bemerkenswert. Ich meine, heutzutage ist das ja schon, allein mit Satellitendaten und so, kann man ja schon relativ viel auch aktuelle Großflächenschätzungen, würde ich jetzt mal sagen, machen, zumindest im groben Sinne. Aber auch da ist dann ja wieder der Faktor Wetterunsicherheit, was ja in der Landwirtschaft ein sehr wichtiger Faktor ist.
Und genau das meinte ich ja, ne? Also natürlich können die werden nicht nur nur in den Acker gehen, da zählen und sagen, okay, das wird jetzt so und so. Da werden mit Sicherheit ganz viele andere Faktoren mit einfließen. Aber wie ich immer so schön sage, am Ende ist es Natur. Und da können wir noch so viel hochrechnen und Schätzungen machen. Das ist auch so mit den, hatte ich jetzt auch mit einem Amt die Rede, wo es dann um Maßnahmen für Klimawandel und Co. geht, wo dann auch Karten erstellt werden, wo sind Hitzespots oder wo ist Starkregen und Hagel und Co. Und wo ich auch immer sage, man kann das alles in einem gewissen Maß natürlich hochrechnen und errechnen und weiß ich nicht was. Aber am Ende ist es Natur. Und wenn die Gewitterzelle jetzt sich entscheidet, von links nach rechts, jetzt immer übertrieben und einfach gesagt, zu ziehen, dann ist das halt so. Ne? Also und deswegen sage ich ja, das ist das, was mir so schwer fällt. Klar, man kann unglaublich viel hochrechnen und zählen und auch viele Daten da einfließen lassen. Aber wer weiß, was halt dann noch passiert.
Ja, ist so. Deswegen, wir lassen uns jetzt mal überraschen, was die nächsten Monate so bringen. Der Mai steht ja vor der Tür. Die Wetterprognose ist im Moment noch gut. Der Regen hat, glaube ich, gut getan. In vielen Regionen bei uns auch.
Ja.
Hier waren ja schon wieder die ersten Berechnungen schon unterwegs. Aber ich glaube, in Deutschland in vielen Teilen, gerade im Bereich Zwiebeln und Kartoffeln, waren schon Berechnungen unterwegs. Aber hier wurde tatsächlich auch schon Grünland berechnet.
Mhm.
Und ich glaube, das hat sich jetzt damit gegeben, dass man jetzt mal über 50 Millimeter da in der Woche nach Ostern. Und das hat auf jeden Fall der Vegetation sehr gut getan. Man sieht das ja auch an den Bäumen und so. Die waren alle nicht absolut. So richtig grün. Mm. Und jetzt innerhalb von einer Woche, zack, fast alles grün. Ja, da hat man gemerkt, dass die Natur auch das Wasser brauchte.
Absolut.
Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was der Mai und der Juni noch so bringen.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe irgendwo, also wir neigen ja auch dazu, die letzten Jahre oder oft hatten wir ja diese Vorsommertrockenheit, nenne ich es mal. Ne? Das ist wirklich Mai, Juni. Bei uns dann nicht so viel Niederschlag gab. Dafür gab es aber andere Jahre, wie letztes Jahr zum Beispiel, wo ausreichend Niederschlag da war und da die Sonnenstunden eher gefehlt haben. Also ich bin auch mal gespannt. Ich habe ja irgendwo jetzt auch es ist ja auch immer so witzig, wenn man dann so verschiedenen Seiten folgt. Ne? Dann habe ich auf der einen Seite, wo es um Wetter ging, schon wieder gelesen, dass es wieder so ein super trockenes Jahr wird. Ja, auf der anderen Seite habe ich dann aber eine Deutschland- oder war sogar, glaube ich, eine Europakarte, auch so eine Wetterhochrechnung gesehen, wo irgendwie, also da waren verschiedene Gebiete eben eingezeichnet und unser Gebiet hier, also Rheinland-Pfalz jetzt mal im Groben gesagt, würden bis Ende Mai noch 150 Liter Regen fallen. Also das heißt, das müssten jetzt noch über 100 Liter Regen kommen. Bin mal gespannt, ne, wer jetzt da recht hat. Also das ist ja auch das Schwierige, immer diese Informationsflut. Ne? Irgendwie bekommst du überall Informationen her. Und das habe ich ja damals beim Agrarmarkt-Podcast mit den beiden auch schon gesagt. Ich finde es schwer, die richtigen und wichtigen Informationen dann da rauszuziehen, weil jeder erzählt ja irgendwie was anderes.
Ja, das ist so tatsächlich. Also da bleibt's. Aber wie gesagt, das ist ja mit dem Wetter gerade und man hat diese Informationsflut. Früher hat man wahrscheinlich nur einmal die Woche das landwirtschaftliche Wochenblatt gelesen. Bauerblättchen und dann hat man gemeint, man hätte alle Informationen zusammen und heutzutage sagen ja viele in allen möglichen Bereichen, man bekommt einfach viel zu viel Informationen und weiß gar nicht mehr, was man damit eigentlich anfangen soll. Mhm. Genauso wie in der Landwirtschaft, ne? Du kriegst ja theoretisch, kannst du ja auch bei der Ernte alle Informationen, Erntedaten, Qualitäten, dann die mit der Düngerkarte verrechnen und mit dem verrechnen und dies verrechnen und das verrechnen, was ja auch alles gut und schön ist, aber du musst halt erstmal das Know-how haben, auch die ganzen Daten dann auszuwerten. Ne?
Ja.
Hatte ich letztens auch zufällig irgendwie gesehen, da ging es auch um so Satellitendaten, die quasi da hat ein Professor die Satelliten, oder ich glaube es waren Satellitendaten, oder so Drohendaten wollten die auswerten, quasi von einem Acker und der hat dann mal seinen Studenten gezeigt, wie man eigentlich aufpassen muss, dass man trotzdem seine Flächen noch kennen muss und zwar haben die dann quasi diese Befliegung, glaube ich, gemacht, den Beflug gemacht und dann stand die Gruppe Studenten auf dem Acker und man hat dann quasi nur in der Auswertung gesehen, dass da die Fläche eine andere Struktur höher hatte oder dass man da irgendwie andere Maßnahmen treffen müsste. Aber da stand halt die Gruppe mit den Studenten, die aber die Drohne ja nicht als Studenten erkannt hat, sondern als anderes Ernteertragsniveau oder so. Und dann ist das hat mir dann auch nochmal so gezeigt, dass man, das sagen ja auch viele bei diesen ganzen Daten, die sind alle so gut und schön, aber da setzt halt nicht hundertprozentig das Wissen, was man hat als Landwirt und das auch dann rauszufiltern und miteinander zu verknüpfen. Dass jetzt da jetzt zum Beispiel ein Sandloch ist oder so und da ist der bessere Boden, das kann man dann aber mit seinen Ertragsdaten oder mit seinen Satellitendaten irgendwie wieder verrechnen, aber man muss halt dieses grundlegende Wissen haben, auch über seinen Boden dann.
Ja, absolut.
Ja, aber ich glaube, das wird da die Generationen nach uns werden noch viel mehr Daten haben, als wir sie jetzt schon haben. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie da so die Entwicklung weitergeht. Jetzt auch gerade mit irgendwelchen Daten, wo man automatische Datenberechnungen da machen kann mit KI oder wie auch immer. Mhm. Das wäre vielleicht auch noch eine interessante Folge mal. Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft.
Ja.
Also ja, das könnten wir vielleicht, wenn da jemand einen Gast hat, der kann sich ja gerne mal melden. Vielleicht kann man dann sicher mal nochmal eine Folge dazu einfallen lassen.
Absolut.
Ja, ja, auf jeden Fall wieder, auch wenn es leider diesmal nur so kurz war, wir hätten auch gerne wieder eine ganze Folge gemacht. Vielleicht schaffen wir das ja nochmal mit den beiden. Der Marktausblick war wieder sehr interessant. Vielen Dank dafür an euch zwei vom Agrarmarkt-Podcast. Und ja, denke, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben.
Das denke ich auch.
Ja, Carina, wie sieht's denn aus, wenn wir jetzt nochmal zum täglichen Geschäft und der Ernte von morgen gehen? Wie sieht's denn bei dir aus mit dem aktuellen Tagesgeschäft? Kartoffel haben die ja gerade leider nicht behandelt, Eierpreise auch nicht. Wie ist da so der Stand der Dinge nach Ostern? Der Laden komplett leergeräumt oder?
Ja, das war wirklich spannend an Ostern. Also ist schon verrückt, was da abgeht. Also ich meine, ich kenne es aus dem Kartoffelgeschäft ja auch, ne, zu so Feiertags oder beziehungsweise ne, an Weihnachten sage ich ja auch immer, es wird ja dann gekauft wie verrückt. Aber ja, mit den Eiern an Ostern ist es dann auch nochmal ein bisschen spezieller, war tatsächlich auch alles ausverkauft, was nur irgendwie da war. Aber ich denke, das wird sich jetzt dann auch wieder einpendeln. Vielleicht haben die Leute auch jetzt erstmal genug von Eiern, ich weiß es nicht. Ja, und ja, mit den Kartoffeln, also ne, nach wie vor alte raus, neue rein, sage ich ja immer um die Jahreszeit. Also wir haben jetzt auch nicht mehr, also müssen jetzt unsere restlichen Lagerkartoffeln, sage ich mal, die können wir jetzt noch gut vermarkten. Und dann bin ich auch froh, wenn es dann ab Ende Juni hoffentlich, ist ja bei uns so die Zeit, dann wieder neue gibt. Wir waren ja gestern auch im Acker, die neuen sind jetzt draußen, also wachsen, also die vorgekeimten wachsen schon fröhlich vor sich hin, während wir ja die Chipskartoffeln jetzt erst legen, weil das Pflanzgut ja nicht verfügbar war bis jetzt. Ja. Aber damit müssen wir jetzt arbeiten und es holen, wie es kommt, und werden da jetzt diese Woche mal Gas mitgeben, weil ist ja auch schönes Wetter gemeldet. Dann werden wir die jetzt auch mal legen und wenn das Wetter warm ist. Es gibt ja, das war übrigens auch eine heiße Diskussion unter meinen Followern, es gibt ja diesen Spruch, zu den Kartoffeln legst du mich im April, komme ich, wann ich will, legst du mich im Mai, bin ich schnell dabei oder sowas. Und ja, also ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass das zu spät ist, ne, für die Kartoffeln, die noch zu legen. Aber das sind halt auch frühe Sorten und es wäre halt schön gewesen, wenn sie vor dem Regen drin gewesen wären. Weil ich halt, wie gesagt, aus der Erfahrung raus haben wir halt ein bisschen Angst vor dieser Vorsommertrockenheit, ja, ne, dass nachher dann das Wasser ausbleibt, wenn es wichtig ist. Und ja, und auch zum Thema Häufeln und so mit unserem sandigen Boden. Also schauen wir mal. Ich bin mal guter Dinge trotzdem. Wir werden das jetzt mal in Angriff nehmen die Woche und dann holen wir es, wie es kommt, wie immer.
Aber zum Thema Häufeln, ihr häufelt alles, ne? Also ja, nach dem Pflanzen, also
genau.
Die nicht gehäufelt nach dem Pflanzen, sondern ja, die werden danach nochmal gehäufelt.
Wir haben keine All-in-One-Maschine in dem Sinne, genau, wir ziehen nur die, in Anführungszeichen, nur die Dämme mit der Pflanzmaschine und dann eben nochmal mit einem Häufegerät dann später drüber, ja.
Und spart ihr euch dann auch eine Herbizidmaßnahme, weil das ist ja auch beim ökologischen Kartoffelanbau oder bei vielen Regionen wird das ja auch gemacht, die werden dann quasi ja wieder runtergestriegelt, die Dämme, und dann wieder angehäufelt und dadurch wird ja jedes Mal dieses kleinere Unkraut dann direkt zerstört, sag ich mal, wie beim Striegeln halt oder beim Hacken.
Bei den Frühen wird das jetzt so sein, die haben wir auch noch nicht gehäufelt, die sind jetzt, wie gesagt, klein draußen und dann fahren wir die dann in einem mit den anderen mit, aber die anderen, also wir warten jetzt nicht dann noch, sage ich mal, zwei Wochen, ne? Also wir werden schon, wenn alles gelegt ist, dann auch damit starten, weil wie gesagt, jetzt ist der Boden noch feucht und wir brauchen halt in diesen leichten, sandigeren Böden schon auch Feuchtigkeit, um da überhaupt einen Damm erzeugen zu können, ne? Weil das sonst hast du
wieder
richtig, runter. Genau, wenn der Boden jetzt jetzt so richtig trocken wäre, dann würde das ja quasi auch direkt wieder runterrieseln, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Und von daher wird das dann nicht die, bei den normalen ersetzt das dann nicht die Unkrautmaßnahme. Nee.
Das ist übrigens auch immer ein Thema bei uns im Sandkasten. Wenn wir so eine Sandburg bauen mit meinem Sohn und dann hat man, kennst du, dann hat man oben nur diesen trockenen Sand.
Ja.
Und dann baut man eine Burg und dann regt er sich auch immer auf, warum der Sand nicht so hoch geht, sondern weil er immer runterriegt.
Genau
das. Immer, Kerl, du musst auf den feuchten Boden kommen, damit man den hochbauen kann.
Ja, musst du die Gießkanne mit dem Sandkasten holen.
Ja, jetzt. Ja, schöne Matsche. Am Wochenende haben wir damit angefangen, ja. Da haben wir schön erste Mal draußen wieder mit Wasser gematscht im Sandkasten. Ja. Aber dann lieben unsere Kinder auch, muss ich sagen. Und dann stellt man denen ein bisschen Wasser hin, dann hat man auf jeden Fall Ruhe erstmal. Die Kinder sehen zwar alle aus wie Sau danach, aber das ist ja kein Problem.
Das gehört dazu. Das muss so.
Ja, genau. Ja, das hört sich doch gut an, wenn ihr Ostern dann auch den Hofladen gut, wenn der gut angenommen wurde, sag ich mal, auch dein eigener dann. Werden denn auch Nudeln und so danach gefragt oder wirklich nur
nö, die, ich sag mal, ne, die Kunden, die man mit so einem Hofladen anspricht, das ist natürlich nicht die Masse, brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, aber das sind die Kunden, die sich eben auch damit beschäftigen mit Lebensmitteln. Und hatte ich auch ein ganz interessantes Gespräch jetzt hier auf dem Hof. Also ist auch ungewohnt, dass jetzt dann so viele Leute auf den Hof kommen. Ne? Muss man auch wollen, sage ich mal. Aber da hatten wir auch das Thema Nudeln. Und die sind ja auch tatsächlich von den eigenen Eiern gemacht. Und und da hatten wir uns nämlich auch darüber unterhalten. Ich glaube, hatten wir es nicht auch kürzlich hier im Podcast von wegen, ne, dass man ja gar nicht weiß, wenn man jetzt Nudeln im Supermarkt oder so kauft, genau welche Eier da drin sind. Und hier kann man halt sicher sein, welche Eier in den Nudeln halt drin sind. Ne? Und das wissen die Leute auch zu schätzen. Also die sich dann, wie gesagt, die sich damit beschäftigen. Ja. Das ist jetzt nicht die breite Masse, aber das wird schon auch alles nachgefragt. Also ich war auch wirklich überrascht, dass auch in der ersten Woche von allen Produkten, die ich im Laden habe, auch schon alle mindestens einmal gekauft wurden. So, ne? Weil du hast ja so manche Produkte, wo du sagst, probierst du mal aus, mal gucken, ne, ob das überhaupt, das muss ich ja auch erstmal ein bisschen einspielen, ne, was wollen die Leute kaufen, was nicht und so. Aber es war tatsächlich alles schon dabei. Da habe ich persönlich nicht mit gerechnet dann auch.
Ja, ist doch schön. Und dann, ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass das ein Unterschied ist jetzt, wenn die Leute bei euch dann so auf den Hof kommen, weil der Hofladen ist ja direkt da, wenn du mir das so erklärt hast, da wo quasi euer Hauptarbeitsgeschehen sozusagen ist. Ne? Dann musst du dich dann immer auch zusammenreißen jetzt und nicht so fluchend über den Hof laufen. Von wegen alles
Die Werkstatt ist ja direkt daneben, ne? Ja, da muss man dann auch, wenn man so in der Werkstatt am Schaffen ist, da wird ja doch das ein oder andere mal geflucht, dann gehen die Schrauben ja bekanntlichermaßen besser rein, wenn man dabei rumblöckt. Naja, muss man sich ein bisschen, ein bisschen zusammenreißen. Aber es ist auch total schön, weil bei uns waren jetzt auch schon super viele Kinder dadurch auf dem Hof und auch, wir haben ja ein Neubaugebiet um die Ecke, also Kinder, die dann tatsächlich auch alleine dann voller Stolz einkaufen kamen. Und ich habe auch so ein kleines oder so ein Regalboden, sage ich mal, das war mir halt wichtig, wo es so Heftchen halt auch gibt, die die Kinder sich kostenlos mitnehmen können. Ja. Also hab da was über Hühnermobile und hab von Europlan so kleine Heftchen zum Thema Kartoffeln, die hatte ich auch schon ein paar Mal, wenn ich Schulklassen oder so da hatte. Und so ein kleines Büchlein über Landwirtschaft und so. Und das ist halt auch total schön, wie die sich dann darüber freuen, dass sie sich da was mitnehmen dürfen. Und Aufkleber und so kleine, hatte ich auch noch so hier so Bienen-Saatgutmischungen, weißt du, so kleine Tütchen und so.
Ja.
Und das ist dann, also das finde ich halt auch dann schön, ne, so zu sehen, dass die Kids sich dann so darüber freuen und dann so voller Stolz Eier kaufen kommen zu Fuß für die Mama. Das ist schon echt.
Ja, aber
das
ist ja auch cool für die Kinder.
Ja, voll. Und darum geht's ja auch irgendwie, ne? So, das ist ja das, was ich sage. Das ist halt die Generation, das ist ja auch der Grund, warum ich das mit Schulen und Kindergärten und mache. Das ist die Generation, die halt die nächste ist. Und ich bin halt immer noch der Meinung, dass wir halt ran müssen an die Leute und die halt wieder ein bisschen abholen und einfangen, mit unserem Job. Und ich glaube schon, dass das alles in allem in Summe auch zu mehr Akzeptanz und ja, und hoffentlich mal wieder ein bisschen dazu führt, dass die Leute wieder ein bisschen positiver der Landwirtschaft gestimmt sind.
Ja, wobei ich glaube, die Leute, die jetzt da einkaufen, die sind doch, das würde ich schon sagen, würde ich so einschätzen, sind die Leute schon, die eher positiv sind, und die Leute, die halt leider nicht, das ist ja meist das Problem oder die Herausforderung, die Leute zu erreichen, die halt nicht zum Hofladen gehen, weil die Leute, die zum Hofladen gehen, das sind ja meistens die, die dann sagen, ja komm, ich zeige mal meinen Kindern, wo Kühe sind und dies nicht und
klar,
und das nicht, aber die Leute, die halt dann immer meckern, die sind, haben halt auch gar keinen Bezug, die meinen dann, die Kühe stehen da in so einem dunklen Loch oder so, sind aber noch nie in so einem Boxenlaufstall gewesen.
Ja, die Leute kann ich mit meinem Hofladen natürlich leider nicht erreichen. Ja, wie hat einer zu mir gesagt, auch, also man, das ist ja auch immer witzig zu beobachten, dann, wenn man sowas dann startet, dann hat man natürlich auch wieder, also kriegt ja von allen Seiten Feedback, und das ist ja auch nicht immer nur positiv, ne? Der Buschfunk trägt das ja dann auch an ein, und irgendjemand hat dann auch so ein bisschen gehässig gesagt, so nach dem Motto, ja, Carina hat jetzt einen Hofladen, ist ja kein Problem für die mit so vielen Followern, ist ja für die ein leichtes, so nach dem Motto, wo ich dann auch gedacht habe, ja genau, meine Follower aus Berlin, die kommen auch ganz sicher in meinen Hofladen einkaufen. Die Leute kann ich natürlich nicht erreichen mit dem Hofladen, klar, aber ich meine halt generell so, wie soll ich sagen, die Kids, also ich glaube trotzdem, dass du, klar, die Leute, die in den Hofladen kommen, wie du schon gesagt hast, sind die, die auch Wert drauf legen und sich auch mit Landwirtschaft beschäftigen, aber ich finde es trotzdem wichtig, auch die Kids von denen trotzdem zu nehmen, also ne, auch mit einzufangen und so, und die erzählen es vielleicht im besten Fall auch weiter in der Schulklasse, keine Ahnung was, ne, und dass sie auf dem Bauernhof waren, und das ist halt immer so, das ist halt, das dauert, und das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe, wir werden den Ruf auch nicht von heute auf morgen da wieder gerade rücken, das ist Arbeit, und aber das ist das, was ich immer sage, ne? Wenn du dann vielleicht einen wieder erreicht hast, der aus Neugier kommt, ja, obwohl er vielleicht vorher nicht unbedingt im Hofladen kaufen wollte, vielleicht zufällig nur, weil ihm die Eier ausgegangen sind, und er sagt auch, ja, hier habe ich gehört, ne, und kommt dann vielleicht doch mal auf den Hof, und auch das Feedback fand ich auch ganz interessant, dass viele wirklich auch da stehen und sagen, ach, das ist ja preislich voll in Ordnung. Also, ne, so dass ich glaube, das ist halt, ja, nein, ich glaube, dass viele auch das meinen, so nach dem Motto, ne, ich gehe in einen Hofladen kaufen, zahle dafür aber einen viel teureren Preis dann für meine Produkte, und das ist ja das, was ich auch schon ganz oft gesagt habe, das ist ja auch nicht immer so, ne? Also ich meine, natürlich gibt es Produkte, die etwas teurer sind, weil ne, viel Handarbeit und so eben auch drin steckt, und natürlich kannst du dann nicht mit einem Discounter-Produkt, was in Masse hergestellt wird, mithalten, aber auf der anderen Seite gibt es auch Produkte, die, also ne, bei mir jetzt mal klassisches Beispiel Honig, der ist auch nicht teurer, als er woanders ist. Also wenn du jetzt vor allen Dingen Wert auf einen guten deutschen Honig und nicht Mischung aus EU und nicht EU-Ländern im Discounter. Wie gesagt, ich vergleiche das nicht mit Discounter-Preisen, sondern halt, ne, ich sag mal, in einem normalen Supermarkt, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, wo ich zum Beispiel einkaufen gehe, wo eben, sage ich mal, auch jetzt nicht die Discounter-Preise dann auch so sind. Und da kannst du mit so einem Hofladen absolut mithalten. Und das ist auch so ein Effekt, wo ich jetzt die letzten zwei Wochen oder wo ich gemerkt habe, dass die Leute darüber erstaunt sind, dass es gar nicht so teuer ist, wie sie erwarten. So irgendwie, ne? Also es ist halt einfach auch interessant zu sehen, wie die Leute so reagieren.
Ja, aber das ist doch schön. Also wenn er so gut angenommen wird, dann freue ich mich doch für dich, Carina. Wenn dann noch die Preise stimmen für die Besucher, aber beziehungsweise für die Kunden, dann freue ich mich natürlich auch für die Kunden. Ja, und ich glaube, das ist ja auch, das habe ich tatsächlich auch schon öfters gehört, dass die Leute dann so verwundert sind. Ich habe es jetzt vor allen Dingen im Bereich Gemüse gehört, wo man dann direkt beim Landwirt, der das Gemüse produziert, dann auch, weißt du, so Gemüse kauft. Jetzt sage ich mal nicht dann irgendwie, das ist jetzt dann kein, sondern eher kleinere Gemüsebetriebe, die dann auch viele verschiedene Sachen anbieten. Wo die Leute dann sagen, das ist ja sogar zum Teil sogar fast ein bisschen günstiger, als wenn man das jetzt im Supermarkt holt, weil es dann irgendwie vielleicht dann auch mal eine Gurke gibt, die jetzt nicht hundertprozentig gerade ist. Die wäre ja sonst irgendwie im Müll gegangen oder so, und dann wird die halt doch nochmal über den Hofladen weiterverkauft und so, und das ist natürlich auch ganz nett, ne? Oder wenn man sagt, der hat so viel davon, das wird jetzt irgendwie da direkt weiterverkauft, bei Spargel ist das ja auch manchmal so, finde ich eigentlich auch ganz gut, dass dieser Blick dann mal dafür nochmal ein bisschen geöffnet wird für die Kunden, dass sie jetzt nicht meinen, alles wäre immer nur teurer, wenn man es direkt beim Erzeuger kauft, ne?
Ja.
Aber wie du schon sagst, viele Sachen sind natürlich teurer dann auch vielleicht, weil erstmal die Qualität eine andere ist, die Ernte vielleicht eine andere ist. Ich weiß nicht, was für ein gutes Beispiel jetzt.
Ja, ich habe zum Beispiel Öl auch bei mir, also Speiseöl, sowohl Sonnenblumen, Raps, Hanf und Leinöl. Und das ist eben, die bauen das selber an und die haben eine kleine Ölmühle und ne, und das ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Natürlich kann ich da nicht mit einem, mir fällt gerade gar kein Öl ein, was man im Supermarkt kauft, keine Ahnung, was in Massen in ja, aus einer
großen Öl oder Rapsöl gibt's ja, aber
ja, anders. Nee, ich meinte jetzt eher so eine Firma oder so, aber ach klar, so. Ne, also ich meine, das wird da in einer großen Ölmühle in Massen ne, abgefüllt in der Flasche und natürlich ist das günstiger als das, was bei mir im Hofladen steht, was aus einem, überspitzt gesagt, aus einem Familienbetrieb stammt, der da wirklich ne klein für sich das macht. Aber auch das ne muss man, also das muss ja jeder für sich abwägen. Also ich persönlich finde, dass man den Unterschied auf jeden Fall schmeckt und ich benutze das auch gerne, das Öl. Also mir ist es das wert, gerade wenn man wenn man jetzt irgendwas anbrät oder so, dann brauchst du ja auch nicht unbedingt so ein teures Öl zu nehmen. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Salatsoße oder irgendwas damit macht, dann finde ich schon, so mache ich das halt persönlich, ne? Dann lege ich schon auch Wert darauf, dass da ein vernünftiger Geschmack auch dahinter ist. Und ich finde, man schmeckt den Unterschied und das muss ja jeder für sich selber wägen. Und das war zum Beispiel dann auch sowas, das war mir von Anfang an klar, das wird kein Massenprodukt werden im Hofladen. Das wird wirklich nur gezielt Leute ansprechen, ne, die das entweder gezielt suchen, weil, also ich habe ehrlich gesagt auch noch nie drauf geachtet, ob es Hanföl oder sowas überhaupt bei uns im Supermarkt jetzt gibt, aber das zum Beispiel habe ich auch dann das erste Mal probiert von denen und das schmeckt so lecker, nussig, da war ich total überrascht, also ich habe das den Geschmack gar nicht erwartet und dann probiert man ja auch vielleicht mal was Neues aus über so eine Schiene dann, ne? Und wie gesagt, mir war klar, das wird kein Massenprodukt, weil es dafür in Anführungszeichen dann schon vergleichsweise teuer ist. Aber wie gesagt, überraschenderweise auch da ist doch schon einiges dann von weggegangen, ne? Und ich meine, das spielt sich ja auch ein. Wie gesagt, die Leute sehen das vielleicht und probieren mal und dem einen schmeckt super und er bleibt dabei, der andere sagt, nö, das brauche ich jetzt nicht. Und das kann man ja nach nicht mal 2 Wochen gar nicht sagen, ne, was da dann nachher funktioniert und was nicht.
Ja, ist auf jeden Fall spannend, aber dann lassen wir uns mal überraschen, Carina, wo du sagst, ich frage dich in einem Jahr nochmal, wo die Verkaufsschlager jetzt, glaube ich, sind. Ich glaube aber bei dir wahrscheinlich doch Kartoffeln und Eier, oder?
Ja, das ist natürlich, also den Kundenstamm hatte man ja auch vorher schon. Also man konnte ja auch vorher schon Kartoffeln bei uns auf dem Hof kaufen. Und die Leute, klar, die kommen ja schon seit Jahren auch deswegen auf den Hof, ne, weil sie da halt Wert drauf legen. Und den Rest holen wir dann auch noch ab mit leckeren Produkten.
Genau. Ja, das hört sich doch gut an, Carina. Das hört sich doch gut an. Und was steht diese Woche noch sonst so an, außer Kartoffelpflanzen? Du hast gesagt, die Hühnermobile wurden nur noch versetzt und so. Genau.
Und einen Stall haben wir fertig gemacht, weil wahrscheinlich heute Nachmittag noch neue Hennen kommen. Die müssen dann ja wieder eingestallt werden. Das ist am Anfang ja auch immer ein bisschen Arbeit in Anführungszeichen. Also kommt immer auf die Herde an, aber da muss man ja auch dann wirklich, die bleiben ja dann zuerst mal drin, weil die sich ja auch erstmal an den Stall und alles gewöhnen müssen und sollen. Und hatte ich auch witzigerweise ein Gespräch mit einer Dame, die dann auch sagte, ja super, neue Hühner, gibt's ja auch bald wieder Eier, aber nee, das dauert ja noch so circa 2 Wochen dann, bis die auch Eier legen und dann, dass sie sich auch an die Nester und alles gewöhnen. Und dann muss man ja auch, das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht, bis vor 2 Jahren, dass man abends tatsächlich gucken muss, ob die Hühner auch alle auf der Stange sitzen, weil Hühner sonst auch schon mal dazu neigen, dass sie irgendwie sich alle dann in der Ecke drücken, ne, und dann ja auch erdrücken würden. Und dann gibt's halt Herden, die sind da fit und die finden direkt ihren Schlafplatz auf der Stange. Und dann gibt's aber auch Herden, wo man eben abends hingehen muss und die alle auf die Stange setzen muss, damit die sich daran gewöhnen eben und das auch dann in Zukunft zu machen. Ja.
Ah, das wusste ich auch noch nicht. Also musst du dann wirklich alle auf die Stange setzen, damit und die bleiben dann auch da sitzen?
Dann bleiben die auch da sitzen, ja. Also wie gesagt, ich habe es bis jetzt, die Herden, die ich bis jetzt miterlebt habe, In den 2 Jahren war das nie der Fall. Also das war, die waren immer super, haben also ne, vereinzelt mal 1, 2 oder so, die du dann noch nachträglich oben drauf gesetzt hast. Aber ja, das ist halt immer ein bisschen spannend. Eine Kollegin, die auch für ihren Hofladen bei uns Kartoffeln holen kommt, die hat nämlich jetzt auch dann neue Hühner bekommen und die hatte mir dann auch erzählt, so bei der Herde ist irgendwie der Wurm drin, seit 3 Tagen wird sie jeden Abend alle Hühner auf die Stange setzen. Ja, bin gespannt, wie es diesmal ist. Ja, wusste ich aber vorher auch nicht, siehst du. Ich habe auch gedacht, das würden die Hühner von sich, weil ne, das ist ja, sag ich mal, das Natürliche. Genau, eigentlich ja schon, aber anscheinend gibt es dann manchmal Hühner, die da den Weg nicht so leicht finden. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht auch ein bisschen, weiß ich gar nicht, wäre auch mal interessant zu wissen, vielleicht auch ein bisschen, wo sie vorher eingestellt waren. Ich weiß gar nicht, ob die, weil Küken sind ja eigentlich auf dem Boden. Also ja. Die gehen ja logischerweise noch nicht auf die Stange. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, wo das dann herrührt, dass die einen das machen, die anderen nicht. Aber so Dinge macht man dann auch.
Ja, das, da musst du mal berichten.
Ja. Ich hoffe, sie sind alle brav und sitzen abends auf der Stange. Dann hat man auf jeden Fall weniger Arbeit.
Ja, seid ihr ja gegönnt, Carina. Du hast jetzt diese Woche noch einige Kartoffeln zu pflanzen. Wenn ihr dann noch danach noch mal die Hühner auf die Stange setzen musst, hört sich übrigens ziemlich lustig an. Aber ich würde es dir gönnen, wenn du das nicht machen müsstest, Carina.
Ja, und ansonsten, wie gesagt, Kartoffeln pflanzen, Pflanzenschutz ist natürlich auch ein Thema jetzt nach dem Regen. Und damit werden wir auch, glaube ich, genug zu tun haben diese Woche.
Sehr schön.
Und ist ja dann auch schon wieder, ist mir auch aufgefallen, ist ja auch Feiertag am Donnerstag.
Ja, ist kurze Woche wieder, ja.
Ja, stimmt. Dann kommt unsere Podcast-Folge ja schon wieder. Ah, nee, nicht schon wieder. Letztes Mal war kurz vor Ostern, weil Gründonnerstag ist ja kein Feiertag.
Ja, jetzt kommen ja die ganzen Feiertage wieder, wo wir unsere Podcast-Folgen am Donnerstag dann veröffentlicht wurden. Feiertag ist.
Ja.
Machst du denn auch eine Mai-Tour, wenn du jetzt alle Sachen erledigt hast diese Woche?
Das wollte ich gerade sagen, das kommt ganz drauf an, wie wir durchkommen. Ne? Also könnte fast mir vorstellen, dass wir am Donnerstag keinen frei haben werden, aber mal gucken. Vielleicht.
Ihr wandert bei euch doch, oder wie war das nochmal?
Ja, hier gibt es auch, also hier wird eigentlich immer viel gewandert, sowohl zum 1. Mai als auch hier so Vatertag sind auch immer viele Touren hier, weil aber auch einige Veranstaltungs-Hotspots möchte ich es mal nennen, ne, wo dann hingewandert wird. Doch, das wird ja eigentlich schon gemacht, ja. Und wenn wir nicht arbeiten müssen und die Zeit da ist, dann denke ich, werden wir auf jeden Fall auch ein Türchen wandern.
Ein Türchen, ja. Mit selbstgemachten Eierlikör aus so einer Hofstamm.
Genau.
Das ist genau das Richtige bei dem warmen Wetter.
Ja, richtig.
Ja, es sollen wirklich 25 Grad werden, habe ich heute im Wetterbericht gesehen.
Ja, die haben richtig warm gemeldet hier für diese Woche. Also ich glaube, Freitag war irgendwie nochmal so 40% Regen bisher drin, aber ansonsten auch Vollgas, Sonne und warm, ja. Mhm.
Ja, dann können wir ja diese Woche nochmal einige, wir sind gerade nämlich dabei, Shootings zu machen, weil gutem Wetter ist, denn wir wollten eigentlich viele Sachen schon letzte Woche erledigt haben, auch jetzt für die AG Technica, aber dann hat uns ja, was für die Landwirte immer gut ist, dann ist ja für uns immer dann, ist für die Landwirte auch nicht gut. Die Planung wird dann ja immer über den Haufen geworfen, die man sich so vorgenommen hat. Wir hatten uns schon nicht so viel vorgenommen, aber dann kam doch nochmal mehr Regen, als wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Und dann wurde das alles wieder nach hinten verlegt. Und jetzt, aber dann können wir diese Woche wenigstens sowas machen für die AG Technica.
Da bin ich ja schon gespannt.
Ja, ich werde jetzt wieder euch auf den Laufenden hier halten.
Einer meiner Follower hat auch schon geschrieben, dass er irgendwie kam auf AG Technica, ich weiß gar nicht mal worauf, und hat dann auch geschrieben, dass er schon sich freut und dass er hofft, dass wir uns sehen in Hannover. Und dann habe ich auch nur zurückgeschrieben, so weit kann ich noch gar nicht denken. Ne? Also auf der einen Seite, ich habe auch gesagt, letzte Woche bei uns fängt die Gerste, wie Jan Twitch Farming so schön sagt, an zu pinseln. Und ne, ich habe zum Papa auch nur gesagt, guck dir das an hier, ich sehe den Mähdrescher schon laufen in 10 Wochen. Aber auf der einen Seite geht alles immer so schnell und gefühlt ist gleich schon Ernte, weil das hier ist ja so, also ist ja meine liebste Jahreszeit. Hier so Ende April, Mai, Juni, ich liebe das ja, ne? Wenn dann alles so frisch grün ist und wenn es auf die Ernte zugeht und ja, noch nicht zu heiß ist und am besten schönes Wetter und alles weg, das ist ja meine absolute Lieblingsjahreszeit und das geht mir aber immer alles so schnell rum irgendwie, ne? Und dann ist schon wieder Ernte. Ja, aber gut, wenn wir dann erstmal in der Ernte sind, wie schnell ist dann auch wieder November? Aber ich möchte trotzdem noch nicht so weit denken.
Ja, das seid ihr auch gegönnt, aber bei mir ist das leider anders, Karin. Ja. Weil bei dir die Ernte
ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich mich darum nicht kümmern muss.
Naja, aber ist ja auch was Schönes. So wie du dich auch insgeheim auch auf die Ernte freust, so freue ich mich natürlich auf die Agritechniker und alles dafür vorzubereiten. Ist ja, da kann man ja gewisse Parallelitäten ziehen. Ja. Mhm. Ja, und dann haben wir noch verschiedene andere Sachen jetzt hier auch. Wir haben jetzt eine gute Aktion für unsere Solitär DT. Das ist ja unsere Bestellkombination, wo der Martin ja bei dir mal war, damals zu seiner Zeit. Das ist ja unsere Bestellkombination mit Kurzscheiben, Eggenfeld davor, einem großen Saatgutbehälter auch als Doppelbehälter und dann der, was du ja auch kennst, die Opti-Disc. Sägeschiene ist da ja hinten dran mit mechanischer oder mit hydraulischer Schaddruckverstellung. Da haben wir jetzt eine gute Aktion und da kriegen wir jetzt immer wieder auch zu hören von Kunden, die die Maschine jetzt auch mal getestet haben. Wir haben die ja jetzt seit einigen Jahren im Markt und die Leute, die eigentlich in der Vorführung hatten, die wundern sich wirklich immer noch, wie gut die Feldaufgänge ja da tatsächlich sind und wie gleich. Du hast das, glaube ich, auch schon öfters mal in deiner Story gehabt, dass die dann so oder gesagt hier im Podcast, dass die alle dann wie die Zinnsoldaten stehen die alle in einer Reihe, die Keimlinge oder das gekeimte Getreide dann. Und das ist auch das Feedback, was wir jetzt immer wieder kriegen. Und das liegt ja unter anderem liegt das auch an dieser vorlaufenden Walze, die ihr ja quasi bei euch an der Kreiselecke dran habt, diese Trapezpackerwalze. Mhm. Da haben wir ja bei der Solitär DT haben wir ja erst einen Reifenpacker. Und dann kommt hinter dem Reifenpacker ja noch, erst kommt das Scheibenfeld, dann kommt der Reifenpacker, was auch gleichzeitig das Fahrwerk ist. Und dann kommt hinter dem Reifenpacker ja noch die Trapezscheibenwalze oder Trapezpackerwalze. Und die sorgt halt dafür, dass der Bereich, wo dann nachher das Sägeschar läuft und dann auch nochmal gleichmäßig rückverfestigt wird oder auch in tieferen Schichten dann nochmal rückverfestigt wird. Und dann kommt ja das Opti-Disc-Sägeschar Parallelogramm geführt mit Androckrolle. Hinten ist ja das eins der Markenzeichen von Lemken Sägemaschinen, dass wir immer Parallelogramm geführte Doppelscheibenschare haben, weil wir halt dadurch dafür sorgen, dass die Ablagetiefe auch so gleichmäßig ist und dementsprechend dann auch da die gleichmäßigen Feldaufgänge entstehen, die du ja auch bei deiner Solitär 25 so zu schätzen weißt, Carina.
Absolut.
Ja, und da haben wir jetzt, wie gesagt, da bin ich auch gerade haben wir eine Aktion vorbereitet. Also wenn ihr da Interesse habt an so einer Maschine, dann geht mal auf euren Vertriebspartner zu. Da gibt es verschiedene Rabatte oder beziehungsweise Angebote, die ihr dann in Anspruch nehmen könnt. Und das ist natürlich jetzt ein Thema, was mich als Drillmaschinenexperten, als Beauftragten da besonders nochmal betrifft. Ja. Und das ist immer auch schön zu hören, wenn man jetzt dann auch nochmal mit den Verkäufern spricht in den unterschiedlichen Ländern. Also diese Aktion ist auch international. Egal, ob es jetzt dann in Rumänien ist, in Bulgarien oder wo auch immer, die Leute, wenn die dann einmal so eine Maschine gesehen haben, dann sind die davon eigentlich immer begeistert, von dem Feldaufgang vor allen Dingen. Das ist ja immer sage ich immer zu meinen Kollegen, hier zu Justus auch, ne, das Schöne bei Justus ist ja immer mit seinen Bodenbearbeitungsgeräten, mit den Stoffbearbeitungsgeräten, man sieht immer direkt ein Ergebnis, wenn man vom Acker gefahren ist, beim Flügen genau das Gleiche. Ja. Nur wenn jetzt so eine Drillmaschine vom Acker fährt, ne, dann sieht man ja auch erst 2 Wochen später, wie denn jetzt genau, ob alles gut geklappt hat, dann ist man immer ganz gespannt, ob das mit den Feldaufgängen wirklich so gut ist, wie man sich das alles erhofft hat und eingestellt hat, auch mit den, das ist ja auch immer das Entscheidende, dann, wenn man gesät hat und guckt, da habe ich jetzt wirklich überall zur rechten Zeit die Maschine runtergelassen und hat alles funktioniert und so. Das ist ja leider Gottes immer so ein bisschen der Nachteil, aber wenn man dann doch dieses Feedback jetzt dann hört, jetzt auch von der Frühjahrssaison, in unterschiedlichen Märkten wird ja noch relativ viel Sommergetreide angebaut, dann ist das immer sehr schön zu hören. Ja, ansonsten sind wir noch dabei, eine Tour oder haben wir eine Crop-Care-Tour, so Crop-Care- Days haben wir, wo wir an verschiedenen Standorten in Deutschland einen kurzen Feldtag haben, wo wir dann unsere Hacken erklären, Striegel erklären, mit Experten dann nochmal diskutieren. Das bereiten wir auch noch gerade vor. Ja, und dann geht's ja auch wieder dann mit Feldtagen schon wieder los, die Planung. Da bist du wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so weit gedanklich in deinem Kopf, aber wenn die Ernte ja rum ist, dann geht's ja wieder los mit Feldtagen und darum kümmern wir uns jetzt auch schon wieder und solche Sachen liegen halt gerade alle so an und müssen organisiert werden. Traktoren für bestimmte Felder, Öko-Feldtage sind ja auch wieder im Juni, wo wir dann wieder Traktoren brauchen.
Mhm. Wo sind die? Weißt du das?
Ja, die sind Warmwitz oder so heißt das, glaube ich. Das ist irgendwo diesmal in Ostdeutschland. Ich glaube, in der Nähe von also nagelt mich jetzt hier bitte alle nicht genau fest, aber irgendwo wenn ich da die Deutschlandkarte richtig vor Augen habe, also bitte auch nur in dem Maßstab jetzt von der Genauigkeit her, irgendwo in der Nähe von Leipzig.
Okay, das reicht mir schon, ja.
Auf jeden Fall, da ist immer meine Herausforderung. Dann kommen die Kollegen vom Cropcare, also vom Hacken und Striegeln. Ja, wir brauchen wieder einen Schlepper, weil ich organisiere ja mal die Schlepper für die Veranstaltungen. Dann geht's wieder los. Ja, was brauchst du denn? Ja, wir brauchen hier mit der Spur 2 Meter Spur und die Reifen und dann rufe ich wieder alle möglichen Leute an und sage, habt ihr den, du kommst wieder mit Sachen an hier, mit was brauchst du wieder für Reifen und immer mit solchen Extra-Wünschen. Das ist immer einfacher, wenn man ein Gerät für eine Sämaschine besorgt, einen Traktor, ja. Truck für eine Sämaschine oder für einen Grubber oder so, dann ja, 200 PS, ja, Hydraulik, brauchen wir auch Heckhydraulik, ja, 2-3 Steuergeräte, 4 Steuergeräte, egal, ist kein Problem, Frontgewicht und dann ist das erledigt und dann brauchen wir, ja, dann am Anfang brauchen wir noch Zwillingsräder, ja, genau, was hast du denn dann? Ja, Mais, 1,50er Spur mit Tunneln auf die und die Außenbreite und dann schlagen schon alle die Hände, man kommt zusammen, ja, und du kommst hier wieder mit Sachen an, so, ja, na egal, aber das ist ja auch das Spannende an meinem Job, allen Leuten dann auf die Nerven zu gehen.
Einfach damit. Kann ja jeder, ne?
Naja, so viel dazu. Da dies also auch noch an, aber dies Jahr alles im Rahmen. Deswegen ist alles noch ganz entspannt. Wir sind auch gut in der Zeit. Jetzt das Wetter kann jetzt ja noch ein bisschen gut werden. Da können wir noch einiges machen. Und dann warte ich auf die Sommersaison, wo es dann wieder weitergeht.
Ja.
Aber zwischendurch werdet ihr natürlich immer wieder von uns hören, jetzt mit den Neuheiten. So viel kann ich schon mal verraten wieder.
Da sitzt da wieder grinsend. Was kann ich verraten?
Ja, jetzt kommt wieder die Zeit, wo ich immer aufpassen muss, weil ich erzähle. Deswegen, ich halte mich lieber jetzt zurück.
Ja, da würde ich sagen, bevor du dich noch verplapperst, Johannes, wir haben ja jetzt auch schon wieder eine gute Stunde hier uns verplappert, würde ich sagen, schaffen wir noch was, oder?
Ja, Carina, guter Übergang. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwie Anmerkungen noch habt oder mich würde auch interessieren, was ihr jetzt zu dem Marktausblick vom Agrarmarkt-Podcast denkt, wie ist eure Meinung, schreibt uns das gerne. Abonniert den WhatsApp-Kanal, den Link packen wir in die Shownotes. Dann kriegt ihr immer die neuesten Neuigkeiten nochmal bei Lemke, noch über einen etwas anderen Kanal und ein bisschen interaktiver. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Carina, dir vielen Dank. Und wie immer hast du das letzte Wort.
Ja, ich danke natürlich auch fürs Einschalten und Zuhören. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Freue mich wie immer auf Feedback. Und ja, danke dir, Johannes. Und auch danke den beiden Jungs vom Agrarmarkt-Podcast, dass ihr so spontan nochmal mit dabei wart. Ja, und ansonsten würde ich jetzt allen einen schönen Feiertag wünschen, einen schönen 1. Mai, die arbeiten müssen, frohes Schaffen und der Rest macht's euch schön. Bis in 2 Wochen.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.